SWR Kultur Lesezeichen. Der 20. Juli 1944. Der Tag wird bis heute vielfach vor allem mit dem gescheiterten Bombenattentat auf Adolf Hitler im Führerhauptquartier in der Wolfschanze verbunden. Doch dahinter stand natürlich sehr viel mehr. Es ging um die Beseitigung des NS-Regimes, um einen Staatsstreich, in dem mehr als 200 Menschen mit ganz verschiedenen Funktionen und Aufgaben eingebunden waren. Einer von ihnen ist Cäsar von Hofacker, der in Paris den Umsturz organisieren und von dort aus Kontakt mit den Alliierten aufnehmen sollte. Ein Mann des Widerstands einerseits, aber auch einer, der mit den Nazis sympathisierte. Es ist also nicht ganz so einfach, diesen Mann zu fassen. Seine Enkelin hat es dennoch versucht. Valerie Riedesel, der Flieger im Widerstand, lautet ihre neue Biografie, die bei Piper erschienen ist. Grüß Sie, Frau Riedesel.
Ja, hallo.
Frau Riedesel, Cäsar von Hofacker, er wurde im Dezember 1944 von den Nazis hingerichtet. Sie kennen Ihren Großvater daher natürlich nur aus Familienerzählungen. Was für ein Mann ist Ihnen da begegnet?
Zunächst einmal ist mir ein sehr liebevoller Vater aus den Erzählungen meiner Mutter begegnet. Meine Mutter war gerade 15, als mein Großvater hingerichtet wurde. Sie hat ihn also doch noch recht bewusst erlebt. Sie hatte eine Phase, wo sie in einem intensiven Briefaustausch mit dem Vater stand und insofern hat sie sehr lebendige Erinnerungen. Es war immer klar, dass dieser Vater ursprünglich von Hitler überzeugt gewesen ist. Daraus hat meine Mutter keinen Hehl gemacht. Sie hat es aber immer in die Zeit eingeordnet und es war für sie nie eine Frage, dass das jetzt grundsätzlich irgendetwas an seinem Handeln in Frage stellen würde, an seiner Einstellung in Frage stellen würde, sondern sie hat ihn quasi von hinten her gesehen, als sehr engagierten, überzeugten Widerstandskämpfer gesehen und das alles zählte sehr viel mehr als eine ursprüngliche Gesinnung und auch der Werdegang dann bis dorthin.
Lassen Sie uns doch diesen Cäsar von Hofacker ein bisschen näher kennenlernen, wie Sie ihn beschreiben. So der private Cäsar von Hofacker, der Vater war wohl ein sehr lebenslustiger, launiger und auch ja so allen Scherzen aufgelegter Mensch. Und dazu passt natürlich auch, dass er sich 1914 mit Begeisterung dann in diesen Ersten Weltkrieg stürzt und da auch so ein bisschen das Abenteuer sucht. Also es war vielleicht weniger eine politische Haltung, die ihn dann in diesen Ersten Weltkrieg geführt hat?
Es war schon auch eine politische Haltung. Also er hat natürlich das Abenteuer gesucht, so wie man das als 18-Jähriger macht, aber er hat vor allen Dingen die Bewährung gesucht. Seine Idole der Jugend waren die deutschen Freiheitskämpfer gegen Napoleon gewesen. Und er hatte 1914 das Gefühl, dass diese deutsche Freiheit wieder bedroht wird von außen. Er war überzeugt davon, in einen Verteidigungskrieg zu ziehen und nicht in einen Angriffskrieg. Und das hat natürlich dann kombiniert mit einer Abenteuerlust das Ganze noch einmal gerechtfertigt.
Nach Krieg und dann auch nach französischer Gefangenschaft, da fängt er ein Jurastudium an. Und da kommt dann auch diese nationalistische Seite in ihm also sehr deutlich heraus. Er schreibt an seine Mutter, dass er, Zitat, seine paar demokratischen Sympathien restlos aufgebraucht habe und er träumt von einer großen deutschen Volksgemeinschaft. Das klingt ja schon so ein bisschen nach NS-Politik.
Ja, wenn wir NS-Politik sagen, dann denken wir natürlich an das, was dann vor allen Dingen nach 1933 passiert ist. Fakt ist, ja, es gab Schnittmengen zwischen Vorstellungen der Nationalsozialisten und Vorstellungen einer konservativen Rechten. Das klingt jetzt ein bisschen beschönigend, also schon einer radikal-konservativen rechten Jugend in Deutschland. Also mein Großvater kam 1920 völlig unvorbereitet in ein Land, das er 2 Jahre zuvor noch als Kaiserreich verlassen hatte. Und er fand Anschluss an eine nationale Studentenbewegung unter dem Dach des Deutschen Hochschulrings, wo er sehr schnell auch führende Aufgaben übernahm, wo auch andere ehemalige Soldaten, Offiziere sich engagierten. Das war eine ganz eindeutig antirepublikanische Ausrichtung, auch eine völkische Ausrichtung, auch eine antisemitische Ausrichtung. Und in dieser Gemeinschaft, da hat er sich auch radikalisiert.
Ja, und in diese Zeit, da fällt ja eben auch eine Rede Cäsar von Hofackers. Da sagt er eben diesen Satz, der Jude gehört nicht in unsere Reihen. Ist er also ein Antisemit? Diese Frage stellen Sie ja selbst auch in Ihrem Buch. Man muss ihn wirklich auch bescheinigen, dass Sie sich sehr, sehr kritisch mit Ihrem Großvater auseinandersetzen. Zu welcher Antwort sind Sie gekommen?
Er ist in dieser Zeit ganz klar ein Antisemit. Und nur müssen wir sehr aufpassen, wie wir dieses Wort verstehen. Wir verstehen unter Antisemitismus eigentlich den Antisemitismus, der zur Shoah geführt hat, der zum Holocaust geführt hat und zur Auslöschung eines ganzen Volkes beitragen wollte. Das wäre mit Sicherheit verkehrt, solche Gedanken meinem Großvater in den 20er Jahren zu unterstellen. Aber die Ausgrenzung von Menschen ist in irgendeiner Form schon ein erster Schritt dazu. Ein erster Schritt zu anderen Maßnahmen, die dann in den 30er Jahren erfolgten, die irgendwo auf dieser Diskriminierung zunächst mal aufgebaut haben. Fakt ist, dass es in einer Zeit, in den 30er Jahren nämlich, wo ein Antisemitismus durchaus salonfähig und à jour gewesen wäre, es keine solche Äußerungen mehr von meinem Großvater gibt. Es deutet nichts darauf hin, sagen wir es mal so, dass diese Äußerungen, die er in den 20er Jahren getätigt hatte, sich irgendwie weitergetragen hätten. Mhm. Also diese Äußerung ist schon sehr stark zu sehen mit seinem studentischen Engagement in dieser Zeit und mit einer Politik, die dieser deutsche Hochschulring gefahren hat, als dessen Vertreter er sich ja auch gesehen hat, die eindeutig antisemitisch war.
Aber er war, muss man auch sagen, Mitglied der Partei, also der NSDAP. Und er hat ja dann später auch für die deutsche Militärverwaltung in Paris gearbeitet. Da war er zuständig für die Eisenindustrie aufgrund seiner Qualifikation, beruflichen Qualifikation, die er dann in der deutschen Stahlindustrie erworben hatte. Es ging darum, praktisch die französische Stahlproduktion für die deutsche Rüstungsindustrie nutzbar zu machen. Also er war schon Teil dieses Systems dann auch. Wie absolut. Stand er dann dazu?
Ja. Mhm. Ja, absolut. Er war absolut Teil des Systems, aber er war nie immer uneingeschränkt einverstanden mit diesem System. Seine Parteimitgliedschaft spielt auch wieder nirgends irgendwo eine Rolle. Das ist eher mehr so ein Akt, der vollzogen wurde. Mhm. Er ist dann mit Überzeugung auch als deutscher Repräsentant der deutschen Militärverwaltung nach Paris gegangen, genau um die französische Stahlindustrie der deutschen Kriegsindustrie zugänglich zu machen. Das fand er auch gerechtfertigt. Allerdings wollte er das Verhältnis zu Frankreich in Form eines partnerschaftlichen Verhältnisses sehen. Nur die Vorgaben aus Berlin und das, was Hitler wollte, war überhaupt nicht auf eine Partnerschaft ausgerichtet, sondern rein auf Ausplünderung der Rohstoffe, der Industrieprodukte, der Arbeitskräfte und so weiter. Also da ist er 1940 schon in einen tiefen inneren Konflikt geraten zwischen dem, was er als Repräsentant Deutschlands in einer deutschen Uniform Frankreich gegenüber umsetzen musste, und das, was seiner eigenen Überzeugung entsprochen hat.
Was hat ihn dann aber letztendlich dann zum Umdenken und auch dann eben in den Widerstand, zum Widerstand gebracht?
Also ich denke, das, was ich eben gesagt habe, ist wirklich wichtig, weil dieser Konflikt an sein inneres Ehrgefühl ging. Er hatte das Gefühl, den Franzosen gegenüber, die er zum Teil schon als Partner und als Freunde gewonnen hatte, weil er sehr frankophil war und gut Französisch sprach, dass er denen gegenüber mit gezinkten Karten spielte. Die Franzosen hofften auf einen Friedensvertrag, der das Verhältnis zu Deutschland klar geregelt hätte. Hitler hatte absolut kein Interesse daran, das in irgendeiner Form zu regeln. Und dann kam es zu Geiselerschießungen, nachdem sich Attentate aus dem französischen Untergrund mehrten, zu eingetöteten deutschen Soldaten 100 erschossene Geiseln. Es kam zu Deportationen von Juden. Also das alles ging nicht an ihm vorbei. Gerade weil er für die Franzosen ein guter Ansprechpartner war, wurde er immer wieder gebeten, sich für jemanden einzusetzen. Also er hatte da doch sehr direkte Berührung mit allem, was ihm zutiefst widerstrebte. Das war ein Prozess dann in den Widerstand. Und Auslöser war mit Sicherheit der Kontakt zu Männern wie Fritz Diesdorf Graf von der Schulenburg, der 1943 sehr lange in Paris war und der den Kontakt zu dem Widerstandskreis in Berlin hergestellt hatte, der vorher auch schon bestanden hatte. Das waren ja teilweise Verwandte von ihm, die da waren, so wie die Brüder Stauffenberg, wie Nikolaus Graf Uexküll, wie Peter Yorck. Also da gab es durchaus Verbindungen und es musste dann ein direkter Kontakt hergestellt werden, um aus Opposition wirklich Widerstand zu machen.
Und wie würden Sie seine Rolle im Widerstand beschreiben?
Frankreich war ein wichtiger Nebenschauplatz, weil nämlich von Frankreich aus gegenüber Amerikanern und Engländern, also den Westalliierten, kapituliert werden sollte. Er hat geguckt, wen kann man in der Verwaltung auch ansprechen. Er hat mitgeplant, wie gehen wir vor, um dann die SS zu verhaften. Er hat auch dann Kontakte geknüpft zu den Militär-, also Oberbefehlshaber der Heeresgruppe B, Feldmarschall Rommel. Das war ja sehr wichtig, in den militärischen Bereich hineinzuwirken, damit es dann wirklich zu einem Waffenstillstand, zu einer Kapitulation gekommen wäre.
Frau Riedesel, das Gedenken an den 20. Juli, an das Attentat, ist immer wieder auch in der Vergangenheit instrumentalisiert worden. Aktuell zum Beispiel durch die AfD, die das Datum und den Geist des Widerstandes für sich reklamiert. Wie sehen Sie diese Entwicklung?
Ja, das geht natürlich gar nicht. Das hat mit dem Geist des Widerstandes überhaupt nichts zu tun. Die Männer und Frauen des Widerstandes haben gehandelt, um Menschlichkeit und Rechtsstaatlichkeit wiederherzustellen, um Verhältnisse irgendwie in die Wege zu leiten, die dann später zu einer Demokratie geführt haben. Und der rechtsextremistische Flügel, der sich auf Widerstand beruft, versucht ja nun mal genau das Gegenteil, sondern versucht sich ja gegen unseren Rechtsstaat und gegen unsere Demokratie zu positionieren. Und insofern ist es völlig inakzeptabel, dass da irgendein Bezug darauf genommen wird.
Herzlichen Dank an Valerie Riedesel, Freifrau zu Eisenbach, die eine Biografie ihres Großvaters veröffentlicht hat. Der Flieger im Widerstand, Cäsar von Hofacker, das Stauffenberg-Attentat und der Umsturz in Paris lautet der Titel. Eine durchaus sehr kritische Annäherung und eine sehr lohnenswerte Annäherung an einen ambivalenten Menschen. Erschienen ist die Biografie bei Piper für 22 Euro. Nochmals vielen Dank, Frau Riedesel.
Sehr gerne.